Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tietiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute. Und unser Podcast geht immer um das Thema rund um Frauen und Mädchen.
Und ihr hört uns alle 14 Tage, immer am Freitag, eine neue Folge. Und heute haben wir Dr. Julia Schwanholz zu Gast. Herzlich willkommen, Julia.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Toll, dass du so früh am Morgen Zeit für uns hast. Julia, du bist Politikwissenschaftlerin und Buchautorin. Du bist an der Uni Duisburg und du beschäftigst dich ganz stark mit dem Thema Parlaments- und Demokratieforschung. Wir haben uns kennengelernt auf der Distriktkonferenz von Zonta in Osnabrück. Du hast einen ganz tollen Vortrag gehalten und das war so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, ob du mal Lust hast, in den Podcast zu kommen. Ich habe eine wichtige Sache mitgenommen. Du hast nämlich gesagt, der Einsatz für die Rechte von Frauen und Mädchen ist gleichzeitig ein Einsatz für Demokratie. Und das ist das Thema, was wir heute mit dir besprechen wollen. Herzlich willkommen, Julia.
Vielen Dank.
Magst du dich ein bisschen vorstellen? Was ist dein Werdegang? Wie bist du zu der geworden, die du heute bist?
Oh, das ist eine große Frage. Vielleicht beschränke ich es ein bisschen auf das Berufliche und das, was ich so jeden Tag mache. Ich bilde junge Menschen an der Universität Duisburg-Essen aus in der Politikwissenschaft, vor allem im Schwerpunkt auch Lehrerinnen und Lehrer und auf der anderen Seite Politikmanagerinnen und Politikmanager. Das ist sehr herausfordernd, das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass die Politikwissenschaft als eine der Sozialwissenschaften enorm viel beizutragen hat und deswegen macht es auch sehr, sehr viel Spaß, mit den jungen Menschen zu arbeiten. Und weil ich das auch schon ein bisschen länger mache, ich bin jetzt seit 2007 in der akademischen Lehre, habe ich natürlich auch schon viele junge Menschen kennengelernt, sehe ihre Werdegänge, wie sie sich entwickeln. Das ist wirklich hochspannend. Um auf meine Themen vielleicht noch einzugehen. Du hast es gesagt, Susanne, ich mache Demokratieforschung und habe mich vor allem auch mit Parlamenten im nationalen Bezugsraum, also in Deutschland, Großbritannien und Schweden im Vergleich, in einer Dissertation, in einer Doktorarbeit beschäftigt und da vor allem das Krisenhafte erforscht. Und die Demokratieforschung, die ich jüngst gemacht habe, hat sich in einem Habilitationsprojekt vor allem damit beschäftigt, dass ich mich gefragt habe, wie entsteht eigentlich Legitimität im Zeitalter der digitalen Transformation, wenn es eben um Demokratien geht, weil wir ja schon sehen, dass Demokratien weltweit, aber auch in Deutschland zunehmend unter Druck geraten. Genau darüber wollen wir ja gleich auch noch vertieft sprechen. Und das ist eben was, wenn man auf die digitale Transformation, auf die Digitalisierung blickt, da geht dann auch sowas mit wie soziale Medien, Social Media, die wir ja mehr oder weniger alle mittlerweile nutzen. Wir haben auch kein Digital Divide mehr. Also es ist nicht mehr nur die junge Generation, die sich damit beschäftigt, sondern es sind auch die Älteren, die mittlerweile fast permanent online sind. Und so hat das gravierende Auswirkungen auf unser Zusammenleben und damit auch auf unser Demokratievertrauen, wie wir auf die Politik insgesamt blicken. Und das sind Fragen, mit denen ich mich intensiv beschäftigt habe. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, das alles auf der nationalen Ebene, aber zunehmend beschäftigt mich auch die lokale Ebene, weil da letztlich als, ja, man sagt, Schule der Demokratie vieles beginnt und es ist eben sehr, sehr spannend, sich das auch anzuschauen.
Vielen Dank. Du hast es gesagt, also Demokratien sind unter Druck. Lass uns mal da beginnen und schauen, woher kommt das eigentlich? Ich glaube, wir fühlen das ja alle, wir lesen das jeden Tag, wir sehen das, wie du sagst, in den sozialen Medien. Manchmal mag man das Radio morgens beim Duschen schon gar nicht mehr anhaben, weil es so viele schlechte Nachrichten gibt. Wie kommt das, dass Demokratien auch bei uns in Deutschland so stark unter Druck sind?
Ja, es gibt nicht die eine Antwort darauf. Man kann sich das über Jahrzehnte anschauen, wenn wir bei der Parteiendemokratie beginnen und einfach an uns klar machen, dass seit vielen Jahrzehnten schon, ich würde sagen mindestens 4 Dekaden, vielleicht sogar 5, Menschen immer weniger in Parteien eintreten, immer mehr Menschen aus Parteien wieder austreten, auch die Volatilität zugenommen hat. Das heißt, dass Menschen an der Urne flexibler, spontaner entscheiden, wen sie wählen, wofür sie sich entscheiden, dann ist das ein gesellschaftlicher Wandel. Da hat sich also was verändert. Hinzu kommt jetzt gerade im letzten Jahrzehnt oder in den letzten 15 Jahren zunehmende Krisen, verschiedene Krisen, angefangen mit der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008 fortfolgend, dann daraus eine Währungskrise, eine EU-Integrationskrise, dann eine, ich mag den Begriff nicht, aber so wird es landläufig genannt, Geflüchtetenkrise, also mit bewaffneten Konflikten etwa in Syrien. Viele Menschen kommen oder flüchten nach Europa, in die Europäische Union, suchen ein besseres Leben. Das wiederum überfordert uns teilweise vielleicht in der westlichen Welt, Menschen aufzunehmen, auch mit Multikulturalismus, Superdiversität umgehen zu müssen. All das wird zwischenzeitlich als Krise bezeichnet auch. Und dann haben wir sowas wie Klimakrisen und sowas. Also wir haben eine ganze Reihe von Krisenszenarien. Ob das alles schon gleich eine Krise ist, das könnte man begrifflich, konzeptionell auch in Frage stellen. Also ist alles das, was wir da erleben, wirklich, braucht das wirklich das Etikett Krise? Aber es wird ja zumindest medial so bezeichnet und das wiederum führt dazu, dass Menschen ängstlicher werden, dass Vertrauen vielleicht in Frage gestellt wird, möglicherweise schwindet oder auch, dass man sagt, naja, Politik soll jetzt unsere Lösungen anbieten. Also Politik soll jetzt mit einer vielleicht auch starken Hand führen. Und was bedeutet genau das dann? Das ist letztendlich nichts anderes als der Ruf nach einem starken Staat, nach einer starken Politik. Und genau das sind durchaus vielleicht die Dinge, die dazu führen, dass dann eben auch die Demokratie als ein Versprechen für Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit immer mehr unter Druck gerät, wenn man eben diesen Wunsch hat nach einem starken Staat, nach einer starken Führung aus der Politik heraus.
Was bedeutet das? Also so dieses Gefühl, Krise, vielleicht auch das Gefühl, so eine generelle Erschöpfung persönlich, ach Mensch, ich kann mich jetzt auch nicht hier noch drum kümmern. Du hast gesagt, der Ruf, die Politik soll es richten. Hat sich da was verändert? Du hast schon am Anfang gesagt, Menschen engagieren sich nicht mehr so stark in der Politik, treten nicht in Parteien ein. Ist es auch das Verständnis für Demokratie oder für die Werte oder was Demokratie eigentlich für uns leistet und wie wertvoll sie ist, was uns so ein bisschen abhanden gekommen ist?
Ja, das sehen wir schon. Wir sehen das auch zahlenmäßig. Also das Verständnis, was Demokratie ist oder was Demokratie sein soll, das hat sich durchaus verändert. Wir sagen in der Forschung, dass wir in dem Demokratieverständnis immer mehr autoritäre Beimischungen haben und auch antidemokratische Beimischungen. Also das, wo wir sagen würden, das ist eigentlich nicht demokratisch, wird zwischenzeitlich aber von Menschen durchaus als demokratisch angenommen. Also wenn es zum Beispiel sowas ist wie, mein Problem wird gelöst, dann ist mir der Weg dazu vielleicht egal oder nicht so wichtig. Aber ich möchte eben, dass mein Problem gelöst wird und wenn das auf eine Art und Weise, wo zum Beispiel Gleichberechtigung oder vielleicht auch Freiheitsrechte eingeschränkt werden, ist das vielleicht für mich hinnehmbar. Und jetzt würden wir hier, die wir darüber diskutieren, sagen, das ist eben genau nicht hinnehmbar. Das hat aber auch damit zu tun, dass ihr euch ja bei den Sonntags eben auch für Frauen und Mädchen besonders einsetzt. Das hat damit zu tun, dass ich mich mit diesen Konzepten viel beschäftige. Wir haben aber immer mehr Menschen, die sich nicht nur nicht in Parteien und Vereinen engagieren, sondern die insgesamt eher unpolitisch sind, die ein politikfernes Leben führen, die vielleicht sogar ein richtig zurückgezogenes Leben führen, also auch gesellschaftlich kaum mehr integriert sind oder sich vielleicht auch gar nicht mehr mit anderen Menschen austauschen. Und wenn man sich immer weiter zurückzieht, dann kann das eben auch sein, dass sich dann das Verständnis, was ich für gut und richtig halte und was ich für gerecht halte und was ich unter Freiheit verstehe, eben verändert. Das kann dann sowas werden wie ein egoistisches Freiheitsverständnis. Und warum ist das heutzutage möglich? Es ist möglich, sich zurückzuziehen in den privaten, persönlichen Raum, weil es sowas wie das Internet gibt, weil es soziale Medien gibt, über die man gefühlt natürlich permanent 24/7 weltweit im Austausch mit anderen Menschen sein kann, ohne dass man selbst aber mit seinem Namen, mit seiner Persönlichkeit ja wirklich einstehen muss, vielleicht auch in Austauschen und so weiter. Und so sind Menschen dann vielleicht im realen Leben gar nicht mehr in Diskussionen, Debatten, Gesprächen, im gesellschaftlichen Leben unterwegs, aber vielleicht im Internet. Und da kursiert natürlich auch sehr viel, was wir wirklich dann auch als antidemokratisch, als Hate Speech, als ja, menschenverachtend auch einschätzen würden.
Und in dem Moment, wo ich in so einer Bubble bin, werden mir ja auch immer mehr Inhalte dieser Bubble angezeigt und ich muss eigentlich mich nicht mehr auseinandersetzen. Und wir hatten kürzlich mal den Begriff hier mit einem Chefredakteur, so dieses Thema respektvolle Uneinigkeit, das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen, wirklich einmal zuzuhören, zu sagen, ah, dieses Argument habe ich noch gar nicht so gehört, habe ich noch gar nicht bedacht, aber kann ich auch so stehen lassen.
Und, absolut, ja, absolut. Vielleicht kann ich da noch den Begriff der Kontroversitätskompetenz reinbringen. Das ist ein Begriff, der auf der einen Seite vielleicht ein bisschen kompliziert wirkt, aber wenn man sich einfach nur vorstellt, dass es genau das ist, was du gerade beschrieben hast, nämlich mit Kontroversen umzugehen. Das haben wir verlernt. Wir ziehen uns eher aus einer Diskussion zurück, wenn die eigene Meinung nicht bestätigt wird oder vielleicht sogar herausgefordert wird. Und Kontroversen mal auszuhalten, das ist letztlich das, was ich, also auch damit, dass es zwei Meinungen geben kann, ohne dass man Recht haben muss, sondern dass man einfach daraus vielleicht was Neues auch für sich zieht und für die eigene Weltsicht. Das ist das, was ich mit Kontroversitätskompetenz meine.
Wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen, ich glaube, wir spüren es alle so, ja, diese Stimmung, die du gerade beschrieben hast. Inwieweit sind Frauen vielleicht auch überproportional von dem Verfall der Demokratie betroffen? Oder wie wirkt es sich auf Frauen aus?
Naja, wenn wir Gleichheit und Gleichberechtigung, was ja auch ein Grundrecht in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes in Deutschland ist, wenn wir das zu einem Maßstab machen, dann müssen wir sagen, dass wir es in patriarchalen Gesellschaften in aller Regel und vor allem, wenn wir dann auch in Nicht-Demokratien schauen, haben wir es ja in aller Regel wirklich mit Männern zu tun, die an der Spitze eines Staates stehen, die die Geschicke leiten, die vielleicht die Diktatoren sind und die eben dann auch politisch dominant sind. Und die haben häufig kein hohes Interesse daran, dass Frauen mitbestimmen können, mitregieren können, dass Frauen ihre eigenen Ansichten einbringen, ihre eigene Weltsicht mit einbringen, weil das natürlich lästig ist und weil das oftmals ja auch eine andere Sichtweise ist als die männliche. Jetzt will ich gar nicht so sehr die Geschlechter gegeneinander stellen, weil es natürlich wichtiger ist, dass wir uns klar machen, dass ja auch Frauen keine homogene Gruppe sind, mitnichten. Also auch da haben wir es ja mit einer hochheterogenen Gruppe zu tun, wie bei männlichen Geschlecht letztlich auch. Aber wir sehen schon vielleicht sowas wie typisch weibliche, typisch männliche Eigenschaften. Da würde ich es vielleicht mit der feministischen Außenpolitik auch von unserer ehemaligen Außenministerin Annalena Baerbock halten, die eben gesagt hat, wenn Frauen regieren, dann sehen wir schon, dass Frieden länger hält. Also wenn Frieden von Frauen ausgehandelt worden ist, historisch, dann ist es vielleicht ein nachhaltigerer Frieden. Das heißt, da scheint es doch sowas zu geben, wie vielleicht eher weibliche Eigenschaften, die sich dann da vielleicht auch durchsetzen können. Und dass das natürlich männliche Sichtweisen herausfordert oder vielleicht auch Diktatoren in nicht demokratischen Gesellschaften sich bedroht fühlen von starken Frauen, von starken Frauenansichten, das ist ja ziemlich normal. Das ist eigentlich nur logisch. Was aber eben nicht bedeutet, dass wir da nicht trotzdem genau hinschauen müssen, eben aus dem Grund, dass Frauen eben so viel einzubringen haben und eben so gute Dinge bewirken können. Und deswegen ist der Kampf um Gleichstellung, Gleichberechtigung schon auf dieser Ebene, also ganz basal wirklich, was Grundrechte betrifft und was das normale menschliche Zusammenleben betrifft, aber eben auch das politische sich einmischen, eine politische Stimme zu haben, halte ich das für eben sehr, sehr wichtig.
Wenn wir uns das mal angucken, dann haben wir im Moment eher das Gefühl, dass die Rechte von Frauen, also alles das, was schon erstritten war, dass das eher wieder zurückgeht. Und ich weiß nicht, wir hatten auch so einen Slogan, Push back the pushback. Ich glaube, das ist so eine Beobachtung, die wir gerade machen. Was sind das für Dinge, die jetzt zunehmend wieder eingeschränkt werden? Wir sehen es in Unternehmen, also dass Quoten für Frauen zurückgenommen werden, Thema Anti-Wokeness und all solche Dinge. Was sind es für Beobachtungen, die ihr aus wissenschaftlicher Perspektive macht, wo Frauenrechte jetzt wieder stärker unter Druck kommen?
Also die Genderforschung könnte da sicherlich noch viel, viel mehr zu beitragen. Die mache ich jetzt ganz konkret nicht, aber selbstverständlich ist es bei der Demokratieforschung, bekommt man da, gerade wenn es um digitale Transformationen geht, das ist ja mein Thema, bekommt man da auch eine ganze Reihe von Dingen mit. Also es geht beispielsweise, um wirklich mal ein konkretes Beispiel zu nennen, darum, dass wir die großen Tech-Konzerne in den USA, aber China könnte man da eigentlich auch mit reinnehmen als TikTok-Staatskonzern beispielsweise, wo ja sehr, sehr viele gerade auch Jugendliche oder junge Menschen sind und damit eben auch Mädchen unterwegs sind. Da sieht man schon sehr, sehr deutlich, dass es mittlerweile zwischen diesen Internetfirmen so eine Art Wettrüsten. Und da gilt natürlich die Regel, dass die Algorithmen durchaus von Männern für Männer gemacht sind oder eingestellt sind. Das heißt, wir sehen schon sehr deutlich, dass die Dinge, die Richtung Gleichberechtigung gehen, Richtung Menschenrechte gehen und so weiter, dass die im Zweifel mit Füßen getreten werden und dass die sich gar nicht durchsetzen, dass das Nachrichten sind, die eben dann nicht so viel geklickt gesehen werden, die nicht so viel ausgespielt werden. Das heißt, Algorithmen steuern zu können, bedeutet in dem Fall Macht. Und es wird auch mittlerweile zu einer politischen Macht, weil man eben sagen kann, dass das, was man sieht, und das, du hast es eben als Filterblase oder Echokammer bezeichnet, also das, was man permanent vorgesetzt bekommt, das hält man dann im Zweifel, wenn man nicht die Möglichkeit hat, es zu hinterfragen oder sich nicht die Mühe macht, es zu hinterfragen, das kommt dann ein bisschen drauf an, hält man dann für die Realität oder für das, was wirklich ist. Und das führt natürlich oder das verstärkt Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten. Und es ist auch hochgradig ungerecht, wenn die Inhalte, die Frauen vielleicht ausspielen, die Themen, die Frauen auch bewegen und die Botschaften, die sie senden wollen, deutlich weniger gesehen werden. Das ist die eine Seite, die technische Seite. Und auf der anderen Seite erleben wir natürlich im Internet, wie häufig gerade Frauen Opfer und zur Zielscheibe auch von Anfeindungen werden, von Beleidigungen werden. Das ist dann häufig auch sexualisierte Gewalt, das hat viel mit Äußerlichkeiten zu tun. Da ist eine starke Unwucht drin, was Frauen und Männer im Vergleich betrifft.
Ich würde da ganz gerne nochmal nachfragen, gibt es denn irgendwas, was du raten würdest für junge Frauen zum Beispiel? Wo können sie sich besser informieren? Wo können sie vielleicht auch gegenwirken? Was macht Sinn? Weil gerade das Thema, was du gesagt hast mit Cybermobbing, viele ziehen sich zurück, weil man natürlich auch so angefeindet wird. Wie würdest du vorschlagen, könnte man damit umgehen? Oder was kann man machen? Weil wenn man nicht mehr in Social Media aktiv ist, dann hätte man ja diese Isolation, von der du am Anfang gesprochen hast. Also es ist ja so ein bisschen die Krux, welcher Weg ist da jetzt, den man gehen sollte?
Also ich würde die Einschätzung, dass man dann isoliert ist, nicht teilen, sondern da wäre vielleicht der ganz profane Rat, aber das ist natürlich dann der älteren Generation, der ich schon mittlerweile angehöre, geschuldet zu sagen, geht auch mal wieder mehr raus. Trefft euch doch mal wieder persönlich. Mhm. Schaut euch doch mal wieder in die Augen und nicht immer auf diese Geräte und auf die Mattscheiben, sondern sprecht miteinander. Ich glaube, das wäre schon mal ein Ansatz. Aber vielleicht einen Schritt zurück, bevor ich es positiv wende, das Problem, was wir, glaube ich, gerade haben, gerade für Mädchen und für die junge Generation, ist, dass es in der Schule keinerlei Medienbildung gibt. Das mag in Einzelfällen bei engagierten Lehrerinnen und Lehrern so sein, dass die sich besonders darum kümmern, aber die Kompetenzen, weiß nicht, ob es immer Kompetenzen sind, aber zumindest die praktischen Erfahrungen im Netz, da sind die Jungen den Älteren absolut überlegen und gleichwohl gehen sie ins Internet, teilen ihre Daten, Bilder, ihr halbes Leben breiten sie aus. nicht wissend oder nicht richtig einschätzend, dass diese Daten halt irgendwo gesammelt werden und dass die natürlich irgendwann genutzt werden können, auch gegen sie. Und an dieser Stelle würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns, das ist dann letztlich auch wieder eine politische Frage, nämlich Bildungspolitik ist Ländersache, dass wir uns einfach schleunigst überlegen, wir brauchen flächendeckend eine Medienbildung und eine Sensibilisierung für das, was in sozialen Medien los ist. Aber das ist insgesamt, ich würde es Medienbildung nennen, dass wir sozusagen die Kompetenz vermitteln. Und damit drehe ich es dann positiv, weil wir haben es noch nicht, das ist die Kritik daran, aber ich drehe es mal positiv, dass wir die Kompetenz vermitteln, wie kann man sich eigentlich gut informieren? Also wo bekommt man Informationen her, auf die man noch vertrauen kann? Weil Desinformation, Fake News, das ist ja auch alles etwas, was mittlerweile ein riesiges Problem ist. Da geht es nicht nur um Hass gegen die Person, sondern da geht es letztlich auch darum, woher weiß ich eigentlich, wie die Welt wirklich ist und an welchen Stellen wird sie mir irgendwie vorgegaukelt oder glaubend gemacht? Und da können ja dann, wie gesagt, wie ich es eben schon versucht habe darzustellen, auch Interessen dann dahinter stecken. Die können monetär sein, die können politisch sein, oder auch eben antidemokratische und damit dann politische Interessen. Aber das wäre vielleicht sowas, wo man wirklich ansetzen könnte. Das kann das kann zu Hause beginnen, aber da setze ich keine große Hoffnung drauf. Weil das wissen wir aus der Forschung auch, die Primärsozialisation funktioniert politisch schon nicht und dann würde ich nicht darauf setzen, dass da dann irgendwie sowas wie Medienbildung, Medienkompetenz zu Hause vermittelt wird. Da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen aufgegeben, dass da das Elternhaus wirklich gut funktioniert. Das ist teilweise so, aber viele können das gar nicht leisten.
Also das heißt, dein Vorschlag ist oder deine Forderung ist, dass das in den Schulen passieren muss, dass das in der Bildungspolitik anders verankert sein muss?
Auf jeden Fall, weil wir da natürlich sagen, wir haben den Zugriff über die Schulpflicht, wir können alle erreichen und wir haben sie dort ja auch in den Peer Groups und wir können eben da, das kann man didaktisch über Planspiele vermitteln, was sind eigentlich Desinformationen? Ich habe das kürzlich mit einer Gruppe in Berlin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in einem Planspiel durchgeführt oder durchführen können. Dass die jungen Menschen dann einfach sehen, was kann Desinformation anrichten und wie kann man das politisch regulieren? Was ist das überhaupt? Wie kann man damit umgehen?
Also Medienbildung wäre insofern auch Demokratiebildung, wenn man einen Schritt weiter denkt, oder?
Das würde ich auf jeden Fall bestätigen, ja. Mhm.
Wenn wir noch mal zu Zonta kommen, inwieweit kann Zonta durch den Einsatz für Frauen und Mädchen, das war ja so die Eingangsthese, auch zum Thema Demokratie beitragen. Was können wir konkret tun? An welchen Ecken können wir nach deiner Meinung ansetzen, um da wirksam zu sein? Denn dass die Demokratie ein schützenswertes Gut ist, da sind wir uns hier sicherlich einig. Und ich glaube, dafür lohnt es sich natürlich zu streiten. Wo sind Ansatzpunkte?
Also ich glaube, dass ihr das in weiten Teilen schon ganz wunderbar macht. Also ihr seid ja auch in sozialen Medien unterwegs und ihr weist auch immer wieder auf bestimmte Gedenktage hin, auf Feiertage hin, wo man eben am Internationalen Frauentag beispielsweise oder am Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen Aufmerksamkeit erzeugt. Das finde ich ist zum Beispiel schon mal ein super Ansatzpunkt, dass einfach diese Dinge nicht in Vergessenheit geraten, sondern dass man das immer, immer wieder nutzt, um direkt Aufmerksamkeit zu erzeugen. Etwas konkreter gibt es ja viele Gruppierungen, die sich zum Beispiel im Ehrenamt engagieren. Und da weiß ich nicht, ob das möglich ist, aber an diesen Stellen, glaube ich, könnte man auch noch mal ein bisschen reingehen. Einfach noch mal fragen, was braucht ihr? Wie könnte man euch eigentlich unterstützen? Weil Ehrenamt ist ein Bereich, wo vor allem Frauen, also ein hoher Prozentsatz von Frauen, sich engagiert. Da sieht man dann aber beispielsweise auch wieder, dass in den Führungsriegen, wenn es dann um Organisationen geht, wieder die Männer sitzen. Und an diesen Stellen, glaube ich, könnte man vielleicht einfach auch nochmal hingehen und in Gespräche gehen und eben auch fragen, was können wir vielleicht für euch zu unterstützen tun, damit ihr da auch nochmal stärker werdet, selbstbewusster werdet. Also dieses berühmte Empowerment, Hilfe zur Selbsthilfe, aber eben auch zur Befähigung, dass man sich selber mehr zutraut.
Also Stichwort Vernetzung, Stichwort Kooperation, um mehr Sichtbarkeit am Ende zu erzeugen.
Genau, weil das eben die Bereiche sind, wo Frauen sowieso zahlenmäßig schon stark unterwegs sind, aber wo ich glaube, wo sie manchmal einfach auch noch mal ein bisschen mehr Zuspruch brauchen. Trau dir auch zu, an die Spitze zu gehen und wirklich dann von oben auch noch mal Dinge zu verändern.
Ja, spannend. Ich hoffe ja mal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also sichtbar probieren wir natürlich zu sein. Ich muss allerdings auch manchmal sagen, dass man das Gefühl hat, durch hohe Sichtbarkeit, also dass man einfach jetzt bei den Orange Days zum Beispiel, dass einfach ganz, ganz viel zu sehen ist. Aber das ist dann ja auch irgendwann wieder vorbei, die 16 Days of Activism. Aber das Thema ist natürlich trotzdem noch wichtig und relevant. Und wir bemühen uns natürlich da auch immer weiter, das ganze Jahr über sichtbar zu sein. Aber es ist immer sehr komprimiert und man muss selber dann auch, also mir geht es jedenfalls so, zugeben, dass ich dann denke in diesen 16 Tagen, oh Mann, das ist jetzt aber die geballte Ladung hier. Das ist schon fast zu viel, also um das selber sich noch alles durchzulesen und anzuschauen. Und schöner wäre es natürlich, man könnte es über das ganze Jahr verteilt besser machen. Aber ich glaube, das versuchen wir natürlich auch schon.
Aber auch da ist es natürlich so, auch unser Engagement wird natürlich immer wieder der gleichen Bubble gezeigt. Und gerade die Personen, die wir erreichen müssten mit Frauenrechte, sind Menschenrechte, all diese Themen, da erreichen wir einfach immer wieder die gleichen Personen, die wir eigentlich nicht mehr überzeugen müssen. Und da ist für mich die Frage, gibt es irgendeinen Ansatz zu gucken oder was sind eure Erkenntnisse, wie, du hast vorhin gesagt, ihr fangt in den Schulen an oder so müsste man eigentlich anfangen, politische Bildung zu machen. Wie verbreitern wir dieses Wissen?
Also ich glaube, dass es von unten und von oben geht. Von unten, bottom up, meine ich eben sowas wie Schulbildung in der Breite. Da meine ich eben sowas wie ihr macht. Da meine ich eben Ehrenamt, im Engagement im Ehrenamt. Und von oben, top down, ich weiß gar nicht, ob das mit bottom up und top down wirklich so funktioniert, von dem Bild. Aber was ich damit meine ist, ich habe kürzlich selbst auch einen Podcast aufgenommen mit unserer First Lady, mit Elke Büdenbender. Und die engagiert sich ja wirklich auch sehr stark für Politik auf der kommunalen Ebene. Und die macht eben gerade auch Frauen in kommunalpolitischen Ämtern, im Ehrenamt, ehrenamtliche BürgermeisterInnen, aber auch hauptamtliche BürgermeisterInnen. Also die Dinge, die immer noch leider die Ausnahme sind, macht sie sichtbar. Und das heißt, wenn das von beiden Seiten kommt, also wenn wir in der Spitze, wenn wir in politischen Ämtern, wenn wir auch in Unternehmen, in Gewerkschaften, in Verbänden, überall da, wo Multiplikatoreffekte vielleicht etwas leichter zu erwirken sind, wenn wir da Menschen sitzen haben, die sich die Mühe machen, unermüdlich auf das Thema hinzuweisen und zu sagen, Frauenrechte haben ganz viel mit der Realisierung einer liberalen, einer lebenswerten Demokratie zu tun, dann hilft das. Aber umgekehrt muss eben, von unten nenne ich das, es eben auch viel Engagement geben. Alles das, was ihr macht, wie gesagt, was wir in Nichtregierungsorganisationen sehen, was wir aber dann eben auch in den Schulen und so weiter sehen. Also wir müssen in der Bildung, im Ehrenamt, in einzelnen Organisationen müssen wir im Grunde genommen unermüdlich dafür kämpfen, diese Sichtbarkeit hochzuhalten. Und dann würde ich sagen, analog wie digital, dass das einfach Hand in Hand geht, ist auch nochmal wichtig. Man kann weder nur digital Aufmerksamkeit erzeugen, noch nur analog. Aber wenn man das klug miteinander verzahnt, dann glaube ich, bekommt man schon eine ganz gute Reichweite. Und bei euch ist das bei den Orange Days ja so, dass es eben auch nicht nur online oder in sozialen Medien in derselben Bubble gespielt wurde, sondern so wie ich es wahrgenommen habe, diese orangenen Bänke ja wirklich auch dann draußen stehen. Teilweise dann auch über lokale Medien, über die Presse sichtbar geworden sind. Und wenn dann eben Menschen Platz nehmen und sich fragen, warum ist diese Bank eigentlich orange, dann habt ihr damit ja schon eine gewisse Sichtbarkeit erzeugt.
Speziell in dem Thema ist sicherlich eine ganze Menge passiert, ne? Also vor 5 Jahren wusste kaum jemand, was bedeutet eigentlich diese orange Bank. Und das wird zunehmend populärer. Die Frage ist immer, erreicht man eigentlich die Richtigen? Aber da ist wahrscheinlich, und da höre ich auch deine Ermutigung heraus, dieser Einsatz da einfach nicht zu stoppen, nicht zu sagen, wir hören damit auf, sondern einfach weiterzumachen, sich weiter für die Rechte von Frauen und Mädchen einzusetzen. Denn, und das, diesen Bogen fand ich so schön, denn dieser Einsatz ist gleichzeitig ein Einsatz für Demokratie. Und das, ich weiß nicht, ob es mir so bewusst war, aber das hast du eigentlich sehr schön herausgearbeitet, dass wir uns dafür nicht nur für einen kleinen Teil einsetzen, sondern eigentlich für das große Ganze.
Ja, ich würde vielleicht auch noch ergänzen, dass der Anspruch, alle jederzeit zu erreichen, natürlich auch viel zu hoch ist. Also die Konkurrenz um Aufmerksamkeit im Netz wie analog ist ja nun mal, oder in der realen Welt, ist ja nun mal da. Also das ist ein Kampf um Aufmerksamkeit mittlerweile. Und wenn man da natürlich mit dem Anspruch rangeht, ich will zu jeder Zeit alle erreichen oder ich will jetzt das ganz große Rad drehen, das ist wahrscheinlich schon zum Scheitern am Anfang verurteilt. Deswegen glaube ich, wenn man da beständig an einer guten Sache dranbleibt und, so wie ihr es ja auch gesagt habt, Netzwerke bildet, dann glaube ich, ist da schon ganz viel gewonnen. Und das können auch eben nur alle miteinander, ne? Also da kann man eben auch nicht sagen, Frauen für Frauen ausschließlich, sondern das ist, glaube ich, eher eine Sache des Miteinanders.
Ich spinne gerade einen Gedanken. Wir hatten eine Podiumsdiskussion zum Thema Gewalt an Frauen und sie war sehr gut besucht, aber hauptsächlich von Fachpublikum. Also, weiß ich nicht, Leiterin Frauenhaus, keine Ahnung, Polizei oder so etwas. Das war schon wertvoll. Aber meine Tochter, Schülerin, sagte, Mensch, ihr müsst doch eigentlich die erreichen, die von dem Thema noch nichts wissen. Und da kommt im Grunde so ein bisschen der Bogen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Geht doch in die Schulen und berichtet in den Schulen darüber oder regt einen Austausch an. Wie gehen wir im Netz miteinander um? Wie gehen wir mit Mädchen um? Thema Gewalt an Mädchen und, und. Da ist die Frage, das geht ja so im Grunde in deine Richtung, ne? Zu sagen, politische Bildung in die Schulen bringen, Medienbildung in die Schulen bringen. Möglicherweise könnten wir da auch wirksam sein, als Zonta-Organisation mit einem Konzept in die Schulen zu gehen.
Jein, das ist ganz schön schwer. Ich weiß nicht, ob ihr den Versuch schon mal unternommen habt, aber Schule ist ein ganz spezieller und ein sehr sensibler Bereich. Das hat auch was damit zu tun, dass wir es ja hauptsächlich mit Minderjährigen dort zu tun haben. Da sind dann auch gleich die Eltern immer zu fragen und anzusprechen. Also nur weil etwas richtig ist, bekommt man das nicht automatisch dort schon unter. Also und es hat ganz viel auch mit Zeitplanung zu tun, mit Lehrerinnen und Lehrern, die teilweise, ich mache zu dem Thema gerade auch Forschung im Kontext der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Da ist eben das Wahlalter 16 und wir haben dann uns gefragt, inwiefern die 16-Jährigen denn überhaupt kompetent sind und von der Kommunalwahl, also kompetent zu wählen sind und von der Kommunalwahl etwas wissen. Mit Kompetenz meine ich nicht, ob sie in der Lage sind zu wählen, sondern ob sie die verschiedenen Parteien plus ja dann auch noch Wählergemeinschaften und so weiter überhaupt kennen, inwiefern sie sich überhaupt mit Kommunalwahlen, Kommunalpolitik auseinandersetzen. Naja, und das wenig überraschende Ergebnis ist, da ist eben kaum Wissen vorhanden. Aber jetzt kommt's, auch wenig Zeit, das im normalen Lehralltag auch noch unterzubringen, weil das Fach Politik oder Wirtschaft und Politik oder Gesellschaftslehre, das kommt dann so ein bisschen drauf an, welche Schulform und so weiter, man sich anschaut, da ist einfach nahezu keine Zeit. Und die Lehrerinnen und Lehrer, mit denen wir gesprochen haben zu dem Thema, die wir interviewt haben oder mit denen wir Fokusgruppen gemacht haben, die berichten uns dann, dass sie überfordert sind mit viel zu großen Klassen, mit sehr diversen Problemlagen. Das kann pathologische Probleme sein. Das können Migrationshintergründe oder Geflüchtetenhintergründe sein. Und sie stehen halt alleine davor und schaffen eigentlich schon nicht, das Gros, also das politische System Deutschland, so zu erklären, dass man irgendwann auf der kommunalen Ebene ankommt und erklärt, da ist jetzt eine Wahl und so weiter. Also was ich damit sagen will, ist die Vorstellung, wir gehen jetzt einfach in die Schule und dann erklären wir den Kindern dort vor Ort und vor allem den Mädchen, warum Gleichberechtigung und Demokratie wichtig ist. Wenn es so einfach wäre, das ist es eben leider nicht, weil wir sehen schon bei so Dingen wie Kommunalwahlen, wo wir sagen würden, das muss eigentlich ein fester Bestandteil im Unterrichtsplan sein, dass das kaum durchgehalten werden kann, dass die Kinder gut genug darauf vorbereitet sind, in der Mittel- oder Oberstufe ab dem Zeitpunkt, wo sie wahlberechtigt sind oder kurz davor sind, wahlberechtigt zu werden. Und so eine Begleitung zum Beispiel würde ich mir sehr wünschen. Wir werben auch schon lange dafür, aber so einfach ist es dann im Schulkontext eben doch nicht zu realisieren. Und das hat eine ganze Reihe von Gründen.
Finde ich nochmal ganz, ganz schön, dass du das so sagst, weil auch wir machen das ja ehrenamtlich und alleine da schon selber die Zeit zu finden, weil das ja auch ein sensibler Bereich ist, da kann man ja nicht einfach unvorbereitet hingehen. Tatsächlich hat Susanne eine sehr schöne Kooperation mit einer Berufsschule aufgetan. Da haben dann junge Männer diese Orange Ladies, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, Julia, das sind so große orange Holzfiguren, das ist ähnlich wie mit den Bänken, die aufgestellt werden und auf das Thema hinweisen. Junge Männer meistens, also wenig natürlich Tischlerinnen, die sich dann dadurch mit diesem Thema tatsächlich auseinandergesetzt haben. Also das war eine sehr schöne Kooperation, die funktioniert. Aber es ist halt auch kein Lehrauftrag, sondern die Schule hat gesagt, Mensch, super, das machen wir. Und dadurch, dass diese jungen Männer halt sich damit beschäftigt haben, hat sich dadurch so eine Eigendynamik entwickelt, dass dann auch noch andere Bereiche in der Schule sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Das ist vielleicht der Ansatz, den wir eher fortführen können.
Genau, das ist ja das, was ich eben mit dem Engagement von unten auch bezeichnet habe oder versucht habe darzustellen. Das finde ich super. Das sind schöne Beispiele, wo man einfach auch eine Selbstwirksamkeit in dem, was man macht, direkt spüren und sehen kann, weil man vor Ort mit den Menschen dann eben auch zu tun hat. Und die Hoffnung, die ich auch immer mit diesen Dingen verbinde, ist, dass die dann in die Welt gehen und selber zu Multiplikatoren werden und das weitertragen, diese Idee und auch diese Erfahrung, die sie gemacht haben.
Also ganz große Ermutigung höre ich raus, Julia, dranbleiben an den Themen, weitermachen, dass selbst wenn es nur im lokalen Bereich ist oder bei Zonta auf einer etwas größeren Ebene, dranbleiben, denn der Einsatz von Frauen für Frauen- und Mädchenrechte ist gleichzeitig Einsatz für Demokratie und sei ja noch so klein.
Absolut. Kann ich genau so ein großes Rufzeichen hintermachen.
Ja, vielen Dank, Julia, für diesen Bogen von der Bedrohung der Demokratie bis hin zum Einsatz für Frauen- und Mädchenrechte. Dir ganz viel Erfolg bei gerade der politischen Bildung von jungen Menschen, Medienbildung haben wir gehört und ja, in unterschiedlichen Ecken setzen wir uns gemeinsam für das große Ganze ein. Danke für deine Zeit heute Morgen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch zu sprechen.
Vielen Dank. Tschüss.